Ich lese jetzt den Text zur Predigt, Offenbarung 14, die Verse 6 bis 20, nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Jetzt sah ich einen Engel mitten durch den Himmel fliegen. Er hatte die Aufgabe, allen Menschen auf der Erde, allen Nationen und Völkern, den Menschen aller Rassen und Sprachen, eine ewig gültige Heilsbotschaft zu verkündigen. Laut rief er, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn jetzt wird er Gericht halten. Betet den an, der alles geschaffen hat, den Himmel und die Erde, das Meer und alle Wasserquellen. Diesem Engel folgte ein zweiter. Er rief, Babylon ist gefallen, die große Stadt Babylon. Sie, die alle Völker der Erde irreführt und in ihre Sünde hineingerissen hat. Nun kam ein dritter Engel. Niemand konnte überhören, als er rief, wehe allen, die das Tier aus dem Meer und sein Standbild verehren und anbieten, die das Kennzeichen des Tieres an ihrer Stirn oder Hand tragen. Denn sie werden schonungslos und ohne Erbarmen Gottes Zorn erfahren. In Gegenwart der Engel und vor den Augen des Lammes werden sie in Feuer und Schwefel qualvoll leiden. Dieses Feuer wird niemals verlöschen. Immer und ewig steigt sein Rauch auf. Niemals werden wir die Ruhe finden, die das Tier und sein Standbild angebetet und sein Zeichen angenommen haben. Hier muss das Volk Gottes seine Standhaftigkeit beweisen, denn nur die können bestehen, die Gottes Gebote halten und dem Glauben an Jesus treu bleiben. Dann hörte ich eine Stimme vom Himmel, die mich aufforderte, schreibe, von jetzt an kann sich jeder freuen, der im Vertrauen auf den Herrn stirbt. Ja, antwortete der Geist, sie dürfen von ihrer Arbeit und ihrem Leiden ausruhen. Der Lohn für all ihre Mühe ist ihnen gewiss. Danach sah ich eine weiße Wolke. Darauf saß einer, der wie ein Mensch aussah. Er trug eine goldene Krone auf seinem Kopf und in der Hand hielt er eine scharfe Sichel. Nun kam ein Engel aus dem Heiligtum und rief ihm zu, gebrauche deine Sichel und fange an zu ernten, denn die Erntezeit ist gekommen und die Ernte ist reif und die Erde ist reif für die Ernte. Und der auf der Wolke saß, schwang seine Sichel über die Erde und die Ernte wurde eingebracht. Ein anderer Engel trat aus dem Heiligtum im Himmel. Er hatte ein scharfes Messer. Dazu kam noch ein Engel vom Altar, der Gewalt über das Feuer hatte. Er rief dem Engel mit dem Messer zu, nimm dein scharfes Messer und schneide die Trauben vom Weinstock der Erde. Sie sind reif. Da schleuderte der Engel sein Messer auf die Erde und erntete die Trauben. Er warf sie in die große Weinpresse, die ein Bild ist für den Zorn Gottes. Draußen vor der Stadt wurde der Saft aus den Trauben gekeltert. Ein riesiger Blutstrom ergoss sich aus der Weinpresse. 300 Kilometer weit und so hoch, dass er den Pferden bis an die Zügel reichte.
Wir haben gerade den Predigttext gehört. Es gibt Texte aus der Bibel, die im kollektiven Bewusstsein einer Kirche und ihrer Mitglieder eine große Rolle spielen, die fast jeder so präsent hat. Bei uns Adventisten, denke ich, und damit fast bei allen Christen auch, denke ich, ist es Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Uns Adventisten ist daneben noch Daniel 8, Vers 14 besonders wichtig, mit den 2300 Abenden und Morgen. Interessant ist, wenn man sich bei Gemeindegliedern erkundigt, was dieser Textabschnitt bedeutet und welche Aussage er macht, dass viele sagen, das ist mir unwahrscheinlich wichtig, darüber muss gepredigt werden, aber verstehen tue ich es trotzdem nicht. Und ein anderer Text, der so im kollektiven Bewusstsein von Adventisten vorhanden ist, ist die sogenannte dreifache Engelsbotschaft. Manchmal wird geklagt, darüber wird ja gar nicht mehr gepredigt. Wir feiern heute Abendmahl. Ich möchte das zum Anlass nehmen, um über die dreifache Engelsbotschaft mit euch nachzudenken. und möchte beginnen mit einer Frage. Wir haben den Text ja gerade noch mal gehört, sicher nicht nach Luther, sondern nach einer anderen Übersetzung. Aber meine Frage an euch ist, was ist die zentrale Aussage, was ist das Wichtigste in diesem Bibelabschnitt? Das ist eine echte Frage, ihr könnt also gerne antworten. Die dreifache Engelsbotschaft, was ist die zentrale Aussage? Das Evangelium muss der ganzen Welt verkündet werden und wer es annimmt, wird gerettet. Gott anzubeten als Schöpfer. Vielleicht noch eine Antwort? Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Die Zeit seines Gerichtes ist gekommen und Jesus Christus ist unser Erlöser. Wenn ich diese Frage in verschiedenen Adventgemeinden stelle, bekomme ich ganz unterschiedliche Antworten. Einige davon habt ihr hier schon erwähnt. Auch hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes. Ich habe manchmal den Eindruck, dass dieser Textabschnitt so in seiner Bedeutung und in seiner zentralen Aussage nicht unbedingt verstanden wird. Wenn wir uns Gedanken machen, wie Johannes dieses Kapitel konzipiert hat, und es ist durchaus so, dass er in der Offenbarung die Kapitel nach einem bestimmten Schema konzipiert hat, dann fällt uns bei Offenbarung Kapitel 14 ab Vers 6 auf, dass er es konzipiert hat und angelegt hat in Form eines Triptykons. Ein Triptykon ist ein sechsflügeliger Altar. Wir kennen ja Altarbilder. In manchen Kirchen stehen sie. Kleine Kirchen haben so ein einzelnes Bild. Etwas reichere Kirchen, größere Kirchen können sich einen zweiflügeligen Altar leisten oder einen vierflügeligen und die ganz großen haben einen sechsflügeligen Altar. Und genauso wie ein sechsflügeliger Altar ist Offenbarung Kapitel 14 ab Vers 6 bis 20 konzipiert. Und wenn wir uns das anschauen, dann steht ein Vers im Zentrum. Und das sind nicht die Verse, die ihr vorhin zitiert habt. Das sind die Aussagen, die eigentlich auf den Seitenflügeln stehen. Im Zentrum von Offenbarung Kapitel 14 steht eindeutig der Vers 14. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der war gleich einem Menschensohn, der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Wir identifizieren natürlich sofort, worum es geht. Uns ist das bewusst. Johannes ist der gleiche Schreiber, der auf dem Ölberg gestanden hat, der Lieblingsjünger Jesu Christi gewesen ist und der auf dem Ölberg stand und möglicherweise Jesus festhalten wollte. Ich stelle mir diese Szene vor, wie Jesus an einem Morgen seine Jünger noch einmal versammelt hat, so die letzten Abschiedsworte sagt. Wie die Jünger dann sehen, wie er plötzlich aufgehoben wird, immer höher und einige stehen da und versuchen vielleicht, ihn festzuhalten und es gelingt nicht. Jesus wird immer weiter entrückt und irgendwann sehen sie ihn nicht mehr. Und als sie da stehen mit offenen Augen und offenem Mund und staunend, klopft ihnen möglicherweise jemand auf die Schulter und sagt, was steht ihr hier und schaut gen Himmel? Dieser Jesus, den ihr habt gen Himmel fahren sehen, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen. Und am Ende seines Lebens, und Johannes befindet sich hier, als er die Offenbarung schreibt, wirklich am Ende seines Lebens auf Patmos, erfährt er, dieser Jesus kommt wieder in den Wolken des Himmels. Das, was der Engel viele Jahrzehnte zuvor gesagt hat, ist so die letzte Botschaft, die Johannes hier an dieser Stelle bekommt. Er kommt wieder in den Wolken des Himmels. Und zwar kommt er anders, als er das erste Mal damals gekommen ist, als er in Bethlehem geboren wurde. An dieser Stelle erscheint Jesus mit den Insignien seiner Macht. Er kommt nicht als unscheinbares Kind oder als unscheinbarer Mensch. Er kommt sitzend auf einer Wolke, mit einer goldenen Krone in seiner Hand, auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Wenn ich mir unsere Presse angucke, ob es im Fernsehen ist, ob es Zeitungen sind, wie häufig wird Jesus Christus verspottet? In Comedy-Serien reißt man seine Zoten über ihn. Wenn man regelmäßig den Spiegel liest, dann bekommt man wenigstens einmal, manchmal sogar zwei- oder dreimal im Jahr mitgeteilt, dass man als überzeugter Christ doch eigentlich ein Auslaufmodell ist. Weder auf der Höhe der wissenschaftlichen Erkenntnisse, noch sonst auf der Höhe der Zeit. Denn wie kann man so blöd sein und an etwas glauben, was irgendein Spinner vor 2000 Jahren gesagt hat? Es ist nicht unbedingt die Aussage. Ich habe in dieser Woche ein Referat gehalten auf einem Symposium der FDP über die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Und ich muss anerkennen als überzeugter Christ, dass jeder Mensch für seine Glaubens- und Gewissensfreiheit stehen kann. Und ich kann damit leben, dass Menschen sagen, ich lehne Jesus Christus ab, das ist nicht das Problem. Aber die Art und Weise, wie es geschieht, dass ich, der ich überzeugter Christ bin, dass du, der du überzeugter Christ bist, irgendwo so ein wenig diskreditiert wirst und lächerlich gemacht wirst. Der Stil, mit dem man über Jesus Christus spricht. Auch in der Theologie finden wir das. In der Diskussion, die ja gerade zur Zeit in der modernen Theologie, in der evangelischen Theologie vor allen Dingen aktuell ist, ob denn Gott wirklich ein so despotischer, grausamer Gott sein kann, der einen Opfer braucht, ein Blutopfer. Es gibt viele Arten und Weisen, Jesus Christus und Gott, das Evangelium zu diskreditieren. Und wir erleben es in unserer heutigen Zeit. Hier, in Offenbarung 14, Vers 14, kommt Jesus mit den Insignien seiner Macht als Herrscher des Universums, als derjenige, der den Sieg davongetragen hat, als derjenige, an dem keiner vorbeikommt, vor dem sich alle werden beugen müssen, als derjenige, der dieser Welt ein Ende bereitet. Das ist die zentrale Aussage von Offenbarung Kapitel 14. Und es tut mir eigentlich immer ein bisschen weh, wenn ich erlebe, wie wir nur von der dreifachen Engelsbotschaft sprechen. Denn es ist eine Verkürzung dessen, was Johannes an dieser Stelle sagen möchte. Es sind sieben Personen, sieben Engel, wenn ich Jesus Christus damit zurechne, der hier auch als der Menschensohn bezeichnet wird. Wer versucht, eine Überschrift für die Offenbarung zu finden, hat viele Möglichkeiten. Aus meiner Sicht ist die beste, die man finden kann, folgende: Gott bringt sein Volk durch. Und ihr könnt euch die verschiedenen Kapitel der Offenbarung durchlesen und anschauen, und gerade Kapitel 13 sieht es doch so aus, als ob das Volk Gottes untergeht. Und in Kapitel 14 kommt Jesus Christus als Herrscher des Universums, dem der Vater alle Macht gegeben hat. Ja, Gott bringt sein Volk durch. Diejenigen, die auf seiner Seite stehen, werden nicht verloren gehen. Und was steht auf den anderen Flügeln, auf diesen sechs Seitenflügeln? Gucken wir sie uns kurz an. Man könnte viel darüber schreiben. Und ich muss euch vorher schon gestehen, dass ich auch nicht alles auslegen kann und für manche Aussage auch nicht weiß, wie Gott sie gemeint hat. Aber wenn wir uns diese sechs Engel, die um die Wiederkunft Christi herum erscheinen und ihre Botschaften verkünden, uns anschauen, dann ist die wichtigste Aussage des ersten Engels die des ewigen Evangeliums, die der Gerechtigkeit aus dem Glauben. Warum? Als Adam und Eva im Paradies lebten und sie nicht umhin konnten, in die Nähe dieses Baumes zu gehen, der ja für sie die Freiheit bedeutete, in diesem Paradies, dem Ort, wo alles in Ordnung ist und alles gut ist, wo es keine Sünde gibt, wo man wirklich in einem guten Raum im wahrsten Sinne des Wortes lebt, gibt es eine Stelle, wo die Menschen sich entscheiden können. Und sie haben diese Möglichkeit genutzt und sind zu diesem Baum gegangen und haben eine Frucht davon genommen und haben gegessen. Und man kann nicht sagen, dass sie ihre Freiheit missbraucht hätten. Es war kein Missbrauch. Es war die Möglichkeit, die Gott ihnen geschaffen hatte. Weil Gott keine Sklaven will. Weil Gott nur Freiheit kennt. Menschen, die sich ihm und Geschöpfe, die sich ihm in Freiheit zuwenden und sich in Freiheit für ihn entscheiden. Und weil er genau das wollte, eine freiwillige, liebevolle Beziehung zu sich selbst, ist er hingegangen und hat in diesem Garten einen Baum gepflanzt, hat gesagt, da, genau an der Stelle, könnt ihr euch entscheiden, ob ihr mir gehören wollt oder nicht. Ihr kennt die Geschichte. Adam und Eva haben eine Entscheidung getroffen. Sie wollten ausprobieren, wie es ist, ohne Gott zu leben. Sie wollten ausprobieren, wie es ist, wenn man autonom ist, wenn man sich selbst verwirklichen kann und nur seinen eigenen Kopf lebt und seine eigenen Vorstellungen. Sie haben die Frucht genommen und dann begann das Desaster. Und was passiert? Am Abend dieses Tages geht Gott, so berichtet uns 1. Mose 3, durch den Garten. Und als er seine beiden Menschen gefunden hat, geht er hin und übernimmt Verantwortung. Er stellt sich nicht vor sie und schimpft. Er weist sie nicht zurecht. Das, was er tut, ist, dass er sich vor seine beiden Menschen stellt und sagt, ich sage es einmal mit unserer modernen Sprache, ihr habt die Erde gegen die Wand gefahren. Ihr habt eure Freiheit genutzt und eine Entscheidung getroffen und nun haben wir das Desaster. Aber ich, Gott, übernehme die Verantwortung dafür. Nicht du, Mensch, musst die Suppe auslöffeln. Nicht du, Mensch, musst das, was du gegen die Wand gefahren hast, was du kaputt gemacht hast, wieder heile machen und in Ordnung bringen. Ich, Gott, bin dafür da, dass ich dein Desaster in Ordnung bringe. Und genau das ist Evangelium. Gott übernimmt Verantwortung für die Menschheit, für dich und für mich. Er stellt sich nicht abseits. Er überlässt uns nicht unserem Schicksal. Er rechnet nicht mit uns ab. Er springt in die Bresche. Und das, was er wirklich sagt, ist, du bist wertvoller als ich. Du, Mensch, bist wertvoller als ich. Wer von uns würde für ein Tier sterben? Zeigt euch bitte. Keiner? Wer würde für seinen Feind sterben? Ich kann mir vorstellen, dass Eltern aus Liebe zu ihren Kindern möglicherweise ihr Leben einsetzen. Und dass ein Vater und eine Mutter sagen kann, es ist mir wichtiger, dass du, mein Sohn, meine Tochter, lebst, als dass ich lebe. Ich verzichte auf mein Leben. Aber die Bibel berichtet, dass genau diese Haltung Jesus Christus eingenommen hat, als wir noch seine Feinde waren. Und das Neue Testament fragt durchaus, wer stirbt denn für seinen Feind? Das ist Evangelium. Gott hat Verantwortung übernommen für dich und für mich, als wir noch seine Feinde waren. Und er hat dich und mich als wertvoller bezeichnet. Er ist für dich und mich ans Kreuz gegangen und das war keine Show. Da gab es kein Zurück und das war bitterer Ernst und Jesus hätte im Grab bleiben können. Nicht, dass wir uns darüber einer Illusion hingeben. Die Angst, die Jesus am Kreuz hatte, war nicht gespielt. Sie war real, bitterste Wahrheit. Und die Angst ist darin begründet, dass er zwar intellektuell wusste, weil er es mit dem Vater so abgesprochen hatte, dass aus dem Grab herauskommt, aber letztlich nicht wusste, ob es wirklich so sein wird. Wenn wir nachdenken über die Gerechtigkeit aus dem Glauben, und das ist ein paulinischer Begriff an dieser Stelle, dann begegnet mir manches Mal ein Begriff von der billigen Gnade. Und diejenigen, die ihn verwenden, verwenden ihn als Angriff. So billig ist das nicht. So billig und einfach kommst du nicht davon, Mensch. Mich erschüttert dieser Begriff der billigen Gnade. Es ist ja noch viel schlimmer. Wenn etwas billig ist, kostet es ja noch was. Kostet es mich ja noch etwas. Aber die Gnade, die Gott uns gibt, ist umsonst. Ist kostenlos. Die ist nicht mal billig. Sie kostet gar nichts. Dich nicht. Das ist Evangelium. Und der Engel, der durch den Himmel fliegt, will, dass dieses Evangelium verkündet wird. Gott übernimmt Verantwortung für dich und für mich und sagt, es ist mein Problem, dass du ewiges Leben bekommst und nicht deins. Der zweite Engel. Sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt. Denn sie hat mit dem Zorneswein ihre Hurerei getränkt, alle Völker. Wofür steht denn Babylon? Und nicht, dass mich hier irgendjemand missversteht. Ich kenne unsere adventistische Theologie und ich habe es studiert und ich weiß sehr wohl, wie dieser Text ausgelegt wird, wann welche Kirchen irgendwas gemacht haben und vom Evangelium weggedriftet sind und heute eine Position einnehmen. Teile ich alles, aber es ist mir zu wenig. Wofür steht in der Bibel Babylon? Das erste Mal taucht Babylon auf in 1. Mose 11, Vers 4. Ihr kennt diese Geschichte vom Turmbau zu Babel. Was wollten die Menschen? Was trieb sie an? Was war ihre Motivation dafür, dass sie einen Turm bauen? Vers 4 sagt, damit wir uns einen Namen machen. Wir wollen jemand sein. Wir wollen, dass die anderen, die auch noch auf der Erde leben, zu uns aufschauen, dass sie uns bewundern, dass sie dastehen und sagen, guckt euch das an, was die Babylonier schaffen. Vielleicht haben sie auch gedacht, ein zweites Mal passiert uns das nicht so mit der Sintflut. Denn wir bauen uns einen Turm, dessen Spitze reicht bis in den Himmel, bis zu unseren Göttern, bis zu demjenigen, der viel mehr Macht hat als wir. Wir kommen dahin. Wir machen uns auf den Weg. Wir werden groß und stark und mächtig. Und wir werden einen Namen haben. Und die Menschen werden zu uns aufschauen. Das ist Babylon. Ein zweites Mal taucht Babylon auf in Daniel Kapitel 4, Vers 26. Sicherlich, ihr kennt die Geschichte babylonische Gefangenschaft und all das. Aber mit dem Charakter, was Babylon ausmacht. Daniel Kapitel 4, Vers 26. Ein schöner Tag. Die Sonne geht unter. Nebukadnezar, müde vom Regieren. Ich weiß nicht, wie anstrengend es ist, aber müde vom Regieren. Geht am Abend nochmal so auf dem Flachdach seines Palastes spazieren und schaut so über seine Stadt. Man guckt in die Richtung und dann sieht er da irgendwelche Tempel. Dann schaut er in die andere Richtung und sieht das Ishtar-Tor. Und ihr könnt einmal nach Berlin fahren, ins Pergamonmuseum und euch dieses Ishtar-Tor anschauen. Ein riesiges Tor. Die Doppelmauer, die Babylon umgeben hat. Und beide Mauern waren so groß, dass sich oben noch Pferdefuhrwerke begegnen konnten, also Schätzung mal 4-5 Meter. Und davon gab es zwei Mauern um die Stadt herum. Und die äußere Stadt, die äußere Mauer war belegt mit Fliesen, türkisfarbenen Fliesen, die ganze Mauer. Und wenn man dann zu irgendwelchen Toren kommt, dann sieht man dieses Wappentier der Babylonier, den Löwen, entweder oben auf der Mauer stehen, aus purem Gold, und man sieht Fliesen eingearbeitet in das Tor. All das sieht Nebukadnezar. Dann stelle ich mir vor, wie er da so steht, sich das anguckt und sagt, boah, das ist meine Stadt. Das Ding habe ich gebaut. Ich, Nebukadnezar, der Größte der Welt. Der Herrscher, wer kann mir das Wasser reichen? Ich habe das geschaffen. Ich habe Macht. Alle anderen müssen mir zu Füßen fallen. Das dritte Mal, von seiner philosophischen Bedeutung her, erfahren wir etwas über Babylon in 1. Petrus 2, Vers 13. Petrus schreibt dort, dass er seinen Brief an die Gemeinde schickt aus der Stadt Babylon. Und wir wissen, dass er zu dieser Zeit in Rom gewesen ist. Wenn man sich die römische Staatsphilosophie anguckt, dann wissen wir, dass die Spitze sich auf die gleiche Art und Weise verherrlichen ließ wie Nebukadnezar. Der römische Kaiser beanspruchte für sich, Gottkaiser zu sein, Abkömmling irgendwelcher Götter, absolute Macht. Worum geht es bei Babylon? Babylon ist das Synonym für das Urproblem der Sünde. Die Selbstverwirklichung und Selbstverherrlichung des Menschen. Die Selbstzentrierung, alles auf mich, das Geschöpf auszurichten. Mich groß und stark zu machen. Mich an anderen zu messen, die unter mir sind. Auch das finden wir heute in unserer Gesellschaft tief, vielleicht auch in unserem Herzen drin. Auch wir wollen uns selbst verwirklichen. Auch wir haben Werte, die wir an die erste Stelle stellen, sei es die Technik, die Wissenschaft, das Geld, es ist im Augenblick vielleicht ein bisschen weniger, aber die Macht, das Ansehen, die Schönheit, das Prestige. Und dann sagt der Engel, Babylon ist gefallen. Wo ist denn Babylon gefallen? Am Kreuz von Golgatha. Als Jesus am Kreuz hing, mit den ausgebreiteten Armen, festgenagelt, verspottet, verlacht, leidend, wahnsinnige Schmerzen habend, wissend, dass er nur ein Wort zu sagen braucht, damit der Herr, sein Vater, aus dem Himmel Legionen von Engeln schickt und die ganze Katastrophe für ihn sofort vorbei ist. Er, der die Macht hätte, nur ein Wort zu sagen, nur einmal mit dem Finger zu schnipsen und alles würde anders laufen, der diese Macht beiseite legt und sich selbst opfert, sich selbst dran gibt. Genau das Gegenteil tut von dem, wofür Babylon steht. Ihm ging es nicht um seine Selbstverwirklichung und Selbstverherrlichung. Ihm ging es um dich und mich. Da ist Babylon gefallen. Die gesamte Großmannssucht des Menschen, die Egozentrik, dort ist sie gescheitert. Weil einer gekommen ist und in seiner Liebe und in seiner Sehnsucht nach dir hingegangen ist und gesagt hat, du bist wertvoller als ich. Du sollst leben und ich kann sterben. Es ist mir wichtiger, dass du beim Vater bist für alle Ewigkeit und ich bin gerne tot, damit du lebst. Dann kommt ein dritter Engel. Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild annimmt, sein Zeichen an seine Stirn und an seine Hand. Und wir wissen, was dann passiert. Worum geht es hier? Es geht darum, dass Gott vor der Wiederkunft Jesu Christi deutlich machen muss, dass der Mensch die Konsequenzen seiner Entscheidung und seines Handelns tragen muss. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, es kann den Anschein haben, aber es ist wirklich nur ein Anschein, dass die Gläubigen auf dieser Welt die großen Loser, die Verlierer sind, diejenigen, die hinten anstehen. Dass diejenigen, die einen Pakt mit der Gegenseite eingehen, die Babylon nicht in ihrem Herzen fallen lassen, dass die gewinnen. Das mag den Anschein haben, aber täusch dich nicht. Täusch dich nicht. Gott wird den Menschen zur Rechenschaft ziehen. Es kommt der Tag, an dem Gott den Schlussstrich zieht und den Menschen das auskosten lässt und die Folgen seines Handelns tragen lässt. Evangelium ist zwar eine frohe Botschaft, aber sie beinhaltet auch die andere Seite. Wer sich nicht auf die Seite des Evangeliums stellt, hat verloren, wird untergehen, unwiederbringlich. Und dann kommt Jesus Christus. Und es sind Engel, es ist Gott, der diese Botschaft verkündigen lässt. Und wir als Adventisten haben schon 1930 ungefähr, muss es gewesen sein, festgeschrieben in unserer Working Policy, dass wir alle Organisationen, egal welcher Art, die Jesus Christus als den gekreuzigten Herrn verkündigen, der die Menschen erlöst hat, als Teil der Missionierung, des Planes Gottes zur Missionierung dieser Welt ansehen. Da sind wir weit weg von jeglichem Hochmut, dass wir das alleine schaffen könnten. Das Evangelium wird verkündet und Gott hat viele, die es tun. Dann kommt der Herr in den Wolken des Himmels, als Herrscher des Universums. Das andere ist schnell ausgelegt. Das sind vielleicht die Kapitel oder die Verse, der Teil des Kapitels, wo ich auch manche Fragen noch habe. Was sicher ist, ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Winzermesser und der Sichel. Die Sichel, die eingesetzt wird bei der Weizenernte, Erinnerung, Jesus Christus, der sagt, Herr, schicke Schnitter, die Erde ist reif zur Ernte. Die Weizenernte, die eingebracht wird, ist Symbol dafür, dass die Gläubigen ewiges Leben bekommen. Diejenigen, die das Evangelium gehört haben und sich auf seine Seite gestellt haben, die Babylon in ihrem Herzen gekreuzigt haben und Gott groß gemacht haben und die ihre Erlösung einzig und allein Jesus Christus verdanken und ihm zuschreiben. Diejenigen werden geerntet und Jesus ist für sie der Triumphator und Held. Derjenige, der sie nach Hause holt. Derjenige, der dich und mich unserer eigentlichen Bestimmung unseres Lebens zuführt. Ewiges Leben in der Gegenwart Gottes. Aber auch da, was der dritte Engel schon angedeutet hat, die Geschichte ist damit nicht zu Ende. Es gibt auch die andere Seite, diese Traubenernte. Gott wird einen Schlussstrich ziehen. Und diejenigen, die sich nicht für ihn entschließen konnten oder wollten, werden die Konsequenzen daraus tragen müssen. Ich bekomme manchmal Post, wo versucht wird, alle möglichen Texte der Bibel auszulegen, und manches erscheint mir doch ein wenig lächerlich. Wenn ich zum Beispiel Versuche lese, wie versucht wird zu interpretieren, wie viele Menschen denn nun es auf der Welt gegeben hat, denn das Blut der Ungläubigen, die ja in der Kälte Gottes getreten werden, reicht bis an die Zäume der Pferde 1600 Stadien weit. Dann gibt es also Versuche hinzugehen, zu berechnen, wie viel Liter Blut das denn sind. Und dann kann man ja umrechnen, wenn man sagt, ein Erwachsener hat so und so viel Liter. Ich will das nicht weiter ausführen. Was ich daraus nehme ist, lasst es dabei. Wie Gott diese Verse erfüllt, lasst es dabei. Es ist ja auch interessant, dass die ersten drei Engel wesentlich mehr Aussagen und wesentlich mehr Inhalt haben als diese Verse über das Gericht. Gott wird richten. Aber das Wichtige für uns ist heute das Evangelium von Jesus, der gestorben ist und der uns einlädt, heute teilzuhaben und zu seinem Tisch zu kommen. Um an seinem Tod teilzuhaben, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken, aber auch um an seinem Sieg, seiner Auferstehung teilzuhaben und mit ihm feiern zu können, wenn er wiederkommt und das erste große Fest. Im Himmel wird das Abendmahl sein, zu dem uns der Herr einlädt. Das, was wir heute tun, ist ein Vorgeschmack. Ich lade euch ein, an diesem Abendmahl teilzunehmen, in Erinnerung an den Tod Jesu, in Erinnerung daran, dass Gott Verantwortung übernommen hat für dich und dass er sie trägt, auch heute, und dich will in seiner Gegenwart. Amen.